Früher war ein stattlicher Mann mit schwarzen Haaren und einem großen Hund und sah eigentlich ganz schicki aus. Ne? Mhm. Also halt wie man sich einen Koks in den 70er, 80er Jahren vorstellt. Ne?
Also er wurde in der Schule gehänselt, verprügelt, gemobbt.
Er war immer wehrhaft, er hat sich immer gewehrt. Viele Menschen sind gar nicht abstinenzfähig mehr. Dann ist es wahrscheinlich kontrolliertes Trinken.
Willkommen bei Social Expert. Heute ist Micha wieder mit an Bord. Micha hat uns eine spannende Geschichte mitgebracht aus seinem Arbeitskontext. Willst du mal kurz dich vorstellen, dass jeder weiß, der dich noch nicht kennt, wer du bist?
Ja moin, also ich bin Micha und 40 Jahre alt. Ich bin gelernter Maurer in der Denkmalpflege, Heilerziehungspfleger und Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen. Momentan arbeite ich als Sozialarbeiter in der Suchthilfe in Kreuzberg.
Danke. Micha, du hast gesagt, du hast eine spannende Geschichte dabei, hast so ein paar Fakten vorab mir geschrieben und wir haben uns kurz drüber unterhalten.
Ja, da geht es um einen ehemaligen Klienten, der ist leider schon verstorben und zudem hatte ich ja fast schon ein freundschaftliches Verhältnis, aber auf Sie-Ebene natürlich. Ja, und anscheinend haben wir uns gemocht.
Okay, ja. Freundschaftliches Verhältnis auf Sie-Ebene heißt?
Na, da war immer noch Distanz zwischen, also er war ja im Prinzip mein Klient, den ich betreut habe.
Und der hatte eine recht bewegte Vergangenheit.
Genau, es ist diese bewegte Vergangenheit bei ihm, ja, die ich so ja, faszinierend bis grausam fand natürlich auch. Ja. Also erstmal kam er aus der ehemaligen DDR, wie ich auch. Und er kam aus Güstrow, war auch noch norddeutsch. Und ja, da hatten wir schon die ersten Punkte und also die ersten Gemeinsamkeiten. Ja, und dann ging das eigentlich weiter.
Hatte der einen Namen?
Ja.
Vornamen?
Der hieß... Jetzt muss ich selbst nochmal überlegen, weil man sich ja immer gesiezt hat. Der hieß Waldemar.
Waldemar. Dann habt ihr gesagt, Sie Waldemar oder
Nein,
Sie Herr?
Sie Herr. Okay. So war das dann doch nicht. Mhm. Aber es ist halt interessant, wie dieser Mensch am Ende seines Lebens, ja, was das für ein Wesen dann eigentlich war. Mhm.
Und du hast mal gemeint, Alkoholismus ist oft in einem Kindheitstrauma auch begründet. Mhm. Wie hat er dir ein bisschen erzählt, wie seine Kindheit
ja,
verlaufen
ist? Also er ist, glaube ich, in den 50er Jahren geboren. Er müsste eigentlich so alt sein wie meine Mutter. Ich glaube sogar 1950 geboren. Mhm. Die Mutter war Deutsche und der Vater war ein russischer Offizier. Und das war dann wohl auch schon immer problematisch in der DDR. Er galt sozusagen als Bastard, sag ich mal so. Ne? Also er wurde in der Schule gehänselt, verprügelt, gemobbt.
War der Vater da oder
war der Vater war eben nicht da, also den hat er nie wieder gesehen. Der ist nie wieder aufgetaucht.
Also schon
das ist ja allein schon so ein Punkt irgendwie. Ja. Ja, wenn man so ein Stück Identität nicht hat, kann ich mir vorstellen, sowas natürlich auch verleitet im späteren Leben, vielleicht dann auf andere Sachen zu greifen, um das zu verdrängen.
Und ja. In der Schule, das heißt dann ausgegrenzt.
Ausgegrenzt, ja klar, aufgrund seiner Herkunft, ne? Dass der Vater halt Russe war, die Mutter Deutsche, das wurde... er galt als Bastard. Das war anscheinend damals so die Zeit.
Und wie ging es denn weiter?
Er war immer wehrhaft. Er hat sich immer gewehrt. Ich glaube, das war dann auch sein... Also er hat sich nichts gefallen lassen. Und dann gab es wohl eine Sache. Da hat er wohl eine Fahne abgehisst, eine DDR-Flagge. Und ist dann mit den Füßen drauf rumgetreten. Da war er 16, wenn ich mich richtig erinnere.
Und das war nicht so gern gesehen.
Das war überhaupt nicht gern gesehen. Und es gab auch Schlägereien mit der Polizei. Also solche Sachen auch. Er ist dann in den Jugendwerkhof gekommen.
Was ist das nochmal?
Das war so im Prinzip eigentlich ein Knast für Jugendliche. Ganz furchtbar. Also auch zu der damaligen Zeit wahrscheinlich auch furchtbar. Also es gab zum Beispiel Stehzellen. Da wurdest du reingestellt, konntest dich aber nicht hinknien oder hinsetzen. Da konntest du nur stehen drinnen.
Krass.
Ich hab's wirklich. Weiß ich aber nicht, ob das bei ihm so war, aber das gab's wirklich im Jugendwerkhof.
Und hat er dir ein bisschen erzählt, was das mit ihm gemacht hat?
Naja, das hat er mir schon erzählt. Das, also er war leider, muss man sagen, im DDR-Gefängnis und im Stasi-Knast auch sehr wehrhaft. Also er hat sich nichts gefallen lassen und so sah er auch aus. Also man hat gesehen, seine Finger waren lediert, die wurden ihm alle gebrochen. Er hatte ganz viele Vernarbungen am Kopf, da wurde er wahrscheinlich mit Schlagstöcken geschlagen. Er hatte mir auch immer erzählt, dass es mit seinen Zellen... dass er seinen Zellnachbar fast totgeschlagen hat aus Wut, weil er ihn so auflaufen lassen hat oder verraten hat, ja. Also solche Geschichten, ja. Und irgendwann hat es der DDR gereicht und sie haben ihn abgeschoben in die BRD.
Oh.
Ja. Und er war in Berlin.
Wie lange war er dann im Knast?
Insgesamt 9 Jahre, wenn ich mich recht erinnere. 9 oder 11 Jahre, ziemlich lange.
Das prägt ganz schön.
Absolut, absolut.
Gerade so jung. Ja.
Und zu der Zeit war er schon Alkoholiker oder?
Nein.
Noch nicht?
Nein.
Das kam dann erst?
Das kam erst nach einer anderen Zeit noch bei ihm. Also er ist dann nach Berlin gekommen, hatte wahrscheinlich kein Geld, vermute ich mal. Weil er ist dann zu Fremdlichung gegangen.
In Berlin?
Nee, nicht
in Berlin. Hat er sich verpflichtet oder ist dann?
Das weiß ich nicht, wie die Rekrutierung vom Gang gegangen ist. Ja. Wahrscheinlich, man hört es ja öfter so, dass viele, die nicht wussten nach dem Krieg auch, die sind zu Fremdlichung gegangen. Ich weiß aber nicht, wo die rekrutiert wurden. Meistens aber in Frankreich.
Ja.
Nochmal kurz für mich als alten Zivi. Fremdenlegion ist dann... Also die französische, irgendwann mit Frankreich, französische Armee? Oder?
Ja, es ist eine Söldnerarmee. Die kannst du buchen.
Und die müssen überall hin, wo...
Die müssen halt überall hin, wo Frankreich sie einsetzt. Mhm. Oder wo Frankreich, wo andere Länder Frankreich um Unterstützung bitten. Mhm. Und ich habe da mal so einen Bericht gesehen, da sind schon ziemlich hart drauf. Da war eine Gruppe deutscher Bundeswehrsoldaten bei den für eine Woche zu Übungszwecken in Guyana oder wie die Insel heißt. Da haben die nämlich eine Station und... Ja, die Deutschen sahen ziemlich jämmerlich aus gegen diese, ja, das sind ja wirklich Kriegsmaschinen, Söldner. Da geht es um nichts anderes.
Ja.
Und das hat ihn natürlich auch stark geprägt. Und
wie lange war er da?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt nicht, wie lange er da war. Ne? Wahrscheinlich nicht so lange, weil er hat ja gelebt. Aber er hat auch gesagt, er hat Leuten abgeknallt. Das hat er auch so gesagt. Und aber nicht mit Scholz oder so, sondern wirklich, ja.
Weil es zum Job dazu gehört hat.
Wahrscheinlich, weil die anderen dann geschossen hätten. Ja, und dann kam er dann nach dieser Fremdlegionzeit nach Berlin zurück. Wahrscheinlich schwer psychisch, schon vorher psychisch, denke ich mal, schwer angeknackst und danach sicherlich noch mehr. Und dann ist er dem Alkohol und den Drogen verfallen. Massiv. Also das ging bis 5 Flaschen Wodka am Tag. Und dazu Kokain, weil er hatte eine ältere Dame gepflegt und die hat ihm dann sehr viel Geld vererbt. Und das hat er dann alles durch, hat er mir immer erzählt, das hat er alles, 300.000 Mark, alles durch die Nase.
Das heißt, er kam nach Berlin und hatte hier dann keine Tagesstruktur.
Der hatte wahrscheinlich, so, ist in ein Loch gefallen. So.
Hat vielleicht auch von seiner Fremdlegionzeit Kohle gehabt.
Er wohnte auch wirklich direkt am Kotti, direkt am Kottbusser Tor. Also direkt Reichenberger Straße, Kottbusser Tor, also wirklich mittendrin. Ne? Und er war da auch bekannt.
Und wie alt war er da, als er dann zurückkam nach Berlin, weißt du das?
Uiuiuiui, da müssen wir mal jetzt rechnen, ne?
Und kam er da schon zu euch oder hat er erst mal eine Leine?
Er kam wirklich in der letzten, also er kam schon trocken zu uns. Ja, also er kam wirklich in den letzten 3 oder 4 Lebensjahren zu uns. Schwer krank, also er hatte Polyneuropathie.
Was heißt das nochmal?
Polyneuropathie ist eine Erkrankung, die halt durch Alkohol, die man durch Alkohol bekommen kann. Das ist eine Erkrankung der Nervenenden. Also, und man muss sich vorstellen, das eigene Schmerzempfinden, das ändert sich total. Also, da wirkt halt ein Schnupfen oder ein Husten oder eine Grippe ja fast so, als wenn man wahrscheinlich stirbt. Und der hat auch oft gelitten. Und da haben wir ihm dann geholfen. Ne? Also, ich bin dann zur Schmerztherapie begleitet, weil er war sich sehr, sehr unsicher. Er war immer voller Ängste. Ist die GEZ bezahlt? Kommt meine Rente? Jeden Monat das Gleiche. Obwohl... alles in Sack und Tüten war, auf Jahrzehnte hin sozusagen. Aber er war da immer ganz verunsichert.
Was wird bei der Schmerztherapie gemacht?
Im Prinzip, so wie ich das erlebt habe, wird nur ein bestimmtes Medikament verschrieben. Dann wird man alle Monate, muss man hingehen und sagen, besser, schlechter. Und dann werden die entweder nachdosiert oder runterdosiert. Mehr ist es eigentlich nicht.
Und du hast gesagt, in den letzten 3, 4 Jahren war er dann bei euch. Was habt ihr mit ihm gemacht oder wie habt ihr miteinander gearbeitet?
Oftmals waren es ganz viele organisatorische Sachen, also wie Rente, wie ihn zur Bank begleiten. Es waren so eine Sachen oft. Und in der Einrichtung, weil er wirklich so schwer krank war, hat er viel gelesen bei uns und er hat, ja... Weil einfach nicht mehr drin war, Mandalas ausgemalt. Die hat er übel ausgemalt, die sind schlimm aus. Wirklich, aber natürlich hat man ihn gelobt und haben sie fein gemacht. So natürlich nicht, aber auf einer anderen Ebene. Ja, er war aber leider nicht mehr drin.
Und wie genau kam der zu euch?
Über eine Sozialstation zu uns. Also der hat immer eine Sozialstation besucht, die hat er mit ihm gequatscht und die hatten die Idee, ihn zu uns zu schicken. Und riefen dann an, haben gesagt, haben ihn kurz beschrieben, wer er ist und dass er trockener Alkoholiker ist und dann ist er natürlich für unsere Einrichtung geeignet.
Ist das auch insgesamt für Alkoholiker, die nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen, eine gute Idee, irgendwie eine Sozialstation aufzusuchen?
Ja, die bessere Idee wäre aber eine Suchtberatung aufzusuchen. Aber ich denke mal, dass allererste wäre natürlich eine Sozialstation aufzurufen und sagen, ich habe da ein Problem. Mhm. Und ich denke mal, die werden dann weitervermitteln. Und dann guckt man. Na, meistens geht es los mit der Entgiftung, dass erstmal der Alkohol raus ist. Das hat nichts mit der Sucht zu tun, sondern einfach nur mit dieser körperlichen Sache. Das heißt, man geht ins Krankenhaus, macht eine Entgiftung, die dauert 5 Tage, man kriegt spezielle Medikamente, die gegen Halluzinationen sind, weil das haben sie ja oft im Entzug und das kann lebensgefährlich sein und nach 5 Tagen kommen die raus und der Körper ist sozusagen entgiftet, der Geist nicht, da muss dann eine Langzeittherapie helfen. Aber
und da unterstützt ihr dann dabei?
Wir unterstützen dabei. Genau. Mhm. Aber mittlerweile ist es ja auch so, dass man langsam so auch abkommt von diesem Gedanken, von diesem Abstinenzgedanken. Ja? Also viele Menschen sind gar nicht abstinenzfähig mehr. Das geht einfach nicht. Und dann muss man wahrscheinlich kontrolliertes Trinken, was ihnen dann am besten hilft. Viele brauchen auch gar nicht viel. 3-4 Bier und dann ist alles gut. Ne? Weil diese Abstinenz, der Abstinenzgedanke, der ist irgendwie für die 70er, 80er Jahre. Ja, also der ist heute sind ja auch ganz andere gesellschaftliche Dinge, ganz andere Drogen auf dem Markt. Tja, da muss man auch mal langsam mit anders umgehen.
Sagt ihr Klienten oder wie nennt ihr die?
Wir sagen Besucher, aber in Berichten schreiben wir dann meistens Klienten.
Die Besucher bei euch, bekommen die auch psychologische Begleitung? Habt ihr feste Psychologen angestellt?
Das haben wir nicht. Wir selbst sind keine Psychologen. Und wenn wir merken, das ist kein Thema für uns, dann haben wir natürlich 1-2 Neurologen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da schicken wir die Vermutung haben. Vielleicht ist das mal ganz gut, ihn beim Neurologen vorzustellen oder sie. Dann machen wir einen Termin aus und dann guckt sich der Neurologe das an und meistens wird es dann nicht mehr der Psychologe, sondern schon der Psychiater.
Ja.
Ja. Aber da ist es schwierig, einen Termin zu bekommen und das ist auch keine einfache Sache. Aber letztendlich können die Klienten damit viel, viel aufarbeiten und es hilft ihnen. Das, was wir nicht leisten können. Wir sind ja keine Psychiater oder Psychologen. Ja.
Aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, oder? Du hast gemeint, ihr seid so ein bisschen Mama und Papa.
Ja,
das gehört wahrscheinlich auch sich Probleme anhören und versuchen, Lösungen zu finden.
Natürlich, das ist auch, es steht auch so, also wie soll ich sagen, die Leute sollen gerne zu uns kommen und das erreichst du natürlich nur, indem du dich erstmal auf Augenhöhe begibst, da hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, und Sachen bietest. Zum Beispiel, wir öffnen, das hatte ich auch schon erzählt, Weihnachten, Silvester, wir betreuen die Leute da, weil gerade in diesen Zeiten, gerade Weihnachten, da haben ganz viele Rückfälle und brauchen einfach ein Ohr. Und da sind wir dann da. Natürlich nicht 8 Stunden, aber 4. Ja.
Und du hast auch gemeint, also es geht so ein bisschen weg von dem ganz trocken werden, Abstinenzrichtung, begleitete Sucht.
Genau, das praktiziert unsere Einrichtung natürlich nicht. Wir sind eine trockene Einrichtung. Das heißt, die Leute müssen, bei einigen wissen wir, die sind trocken, die lassen wir nicht pusten, aber einige Leute lassen wir morgens immer pusten, die fordern das auch ein, ja, also die finden das richtig gut, die kommen auch, das finde ich schon selbstverständlich. Und dann ist es so, haben wir eine Regelung, wenn die Frauen 0,2, 0,3 haben, können sie, nee Quatsch, wenn die Frauen 0,2 Promille haben, können sie mittags wiederkommen und bei den Männern sind es 0,3 Promille, die können dann auch zum Mittag wiederkommen, weil dann, der Mann baut ein bisschen schneller Alkohol wieder ab. In der Regel klappt das auch ganz gut. Bei uns ist aber, wir haben Punktabstinenz. Das heißt, von 9 bis 16 Uhr können die einfach nichts trinken. Danach haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Mhm. Offiziell natürlich haben wir noch ein bisschen Einfluss drauf. Mhm. Ja, also indem wir das Geld einteilen und solche Sachen halt. Ne?
Aber es gibt Ärzte, die das praktizieren, oder?
Was praktizieren?
Unter medizinischer Aufsicht.
Das ist dann die Entgiftung, dass der Körper erstmal vom Alkohol. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass du kein Alkohol im Körper hast. Das ist die Entgiftung.
Und meinte das, was du vorher erzählt hast, Arzt, glaube ich, in Hamburg.
Mit Heroin. Ach so, das ist bei Heroin so. Das ist ein Projekt, da war ich auf dem Vortrag bei dem, der hat, ich glaube, in 2 Städten, da bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, Berlin war dabei, ich bin mir aber nicht sicher, ob Hannover. Der hatte 10 Patienten oder Klienten und der hat die betreut, morgens und abends, in seiner Praxis. Hat dafür ewig gebraucht, bis er die Genehmigung bekommen hat. Der hat halt kein Methadon diesen Leuten verabreicht, sondern richtiges, synthetisch hergestelltes Heroin, was doch psychisch wirkt, was Methadon nicht tut. Mhm. Methadon wirkt nur körperlich und hilft ehrlich gesagt nicht wirklich. Und da war es so, dass diese Leute, die dieses synthetische Heroin bekommen haben, da ist die Kriminalitätsrate um 98% gefallen in einer Woche. Mhm. Und er hat das auch nochmal auf seinem Vortrag ganz toll erklärt. Er hat gesagt, man stellt sich mal vor, so ein Heroinabhängiger, der lebt so in den Tag hinein. Nein, der muss sich sein, der braucht teilweise für Straßenheroin 200 Euro am Tag. Jetzt verdien mal 200 Euro am Tag. Also das heißt, du klaust, du bläst dir dein Geld zusammen, du verkaufst dich, du machst Blödsinn und das von morgens um 6. Das ist wie ein harter Arbeitstag. So hat er das erklärt. Das fand ich ganz interessant.
Ja. Denkst du, das ist so die Zukunft in dem Bereich auch, dass man wegkommt von diesem erzieherischen Gedanken, hundertprozentig Abstinenz hin zu...
Man kommt da langsam hin, aber eigentlich hätte das schon länger stattfinden können, meine Meinung. Ich bin da eh so ein bisschen liberaler, was das betrifft. Wir haben ja Gesetze, die klare Sachen regeln. Und wenn man jetzt, sag ich mal, nicht nur Cannabis freigeben würde, sondern vielleicht auch noch andere Sachen, hätte man da auch einen ganz anderen Einfluss drauf. Man könnte die kontrollieren, man wüsste, was die Leute da nehmen. Und das wäre ein großer Vorteil.
Ja. Und wie würde dann der Alltag bei euch aussehen, wenn die Leute jetzt nicht mehr abstinent sein müssten, sondern begleitet trinken könnten?
Das weiß ich auch nicht, ne? Das weiß ich auch nicht, wie man das macht. Ich glaube, dann könnte man kontrollierte Alkoholausgabe machen. Aber solche Klienten haben wir in der Regel nicht, ne?
Genau, welchen Vorteil hätte das denn für die Klienten von euch? Weil er so gesagt hat, abstinent, da schafft eh keiner mehr, dass man da ein bisschen liberaler sein sollte. Also,
na, bei ihm ist es ja nur so, dass ihr von einer bestimmten Zeit abstinent sein müssen.
Danach genau, ist danach haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Genau. Dann ist unsere Einrichtung zu, wir sind eine Tagesstätte. Mhm. Ne?
Genau, aber die Leute werden nach Hause geschickt, ne? Und so könnten sie dann bei euch bleiben.
Und das geht halt nicht. Also das glaube ich, da ist glaube ich ein großer Knackpunkt. Mhm. Das wurde auch schon probiert in verschiedenen therapeutischen Wohn-WGs. Da wurde erlaubt zu trinken, kontrolliert zu trinken. Aber Leute, die halt wirklich trocken waren, die sind rückfällig geworden. Mhm. Durch den Geruch, durch das. Das ist nämlich auch immer so ein Triggerpunkt. Wenn du schon nass, ich sage immer nass reden, wenn du über Alkohol redest, du weißt, wo haben wir aber getrunken oder irgendwie so, mhm. Das kann schon oftmals ein Auslöser für dein Gegenüber sein, der vielleicht wirklich abstinent ist, richtig abstinent ist.
Wie ging es denn dann mit Waldemar?
Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Also Waldemar...
Der kam zu euch eigentlich schon im letzten Stadium, hast du...
Ja, erzählt. Aber das wussten wir natürlich, dass er genau. Im letzten Stadium ist. Er ja. Wirkte immer noch fit, war ein sehr... Er sah aus wie so ein... sah wirklich aus wie einer von der Fremdenlegion. Die haben so weiße Hütchen auf und dann haben die immer so ganz kantige Gesichter. Und genauso klobig und kantig war der auch. Aber in den letzten Lebensjahren, er war auch noch kurz... Jetzt weiß ich auch wieder, wie es war... Er hat in der Schule als Hilfshausmeister gearbeitet und hat da dann auch mal über die Sozialstation, also er hat die immer regelmäßig besucht, die haben ihn da in diese Schule vermittelt. Und irgendwann hat das nicht mehr gereicht und dann ist er zu uns gekommen, genau. Hatte er diesen Hilfshausmeister-Job auch nicht mehr. Und dann ist er zu uns gekommen, genau.
Du hast dann auch wahrscheinlich viel mit ihm geredet, oder? Wenn er da war, ihr habt euch gut verstanden.
Wir haben uns gut verstanden, aufgrund unserer Herkunft alleine schon. Ne? Also er hat auch noch... Also und weil wir auch oftmals einer Meinung waren. Also er war sehr, muss ich sagen, sehr weltoffen, ja fast schon links. Und ja, das hat mir natürlich imponiert. Ne? Weil, das wäre auch so meine Richtung. Ja.
Und wie ging es dann zu Ende?
Oh, das war ein bisschen... Also es war dann so schlimm mit seiner Polyneuropathie, mit dieser Nervenkrankheit, dass er am Rollator gehen musste. Und mit dem Rollator ist er hingefallen, hat sich den Fuß gebrochen. Und ich war noch mit ihm beim Arzt, er hat diese Antithrombose-Spritzen bekommen, die hat er sich abgeholt aus der Apotheke mit mir. Er brauchte immer Begleitung, alleine hat er sich das nicht zugetraut. Ich weiß noch, dann ist er mit seinem Rollator, waren wir in der Apotheke und dann, ich weiß gar nicht, wie der Platz heißt, der ist auch in der Nähe vom Kotti, ziemlich befahren und da war auch ein Supermarkt. Und er war noch im Supermarkt und hat uns Eis gekauft und wir saßen dann auf so einer Bank, ich glaube unter der Linde, und da rieselte so die Sonne durchs Licht, es war recht, durch die Blätter rieselte die Sonne. Das war echt ein schöner Tag und ich habe mich echt toll mit ihm unterhalten. Ja, und dann kam er die nächsten Tage nicht mehr. Da haben wir uns noch nichts bei gedacht, weil in der Regel machen wir eigentlich Hausbesuche, was bei ihm aber nie nötig war. Mhm. Und irgendwann kam dann einer seiner besten Freunde und sagte, ob wir dann wüssten, was mit ihm ist. Und wir haben ihn auch nicht gesehen. Ich glaube, 3 Tage waren es. Dann bin ich mit dem Fahrrad zu seiner Wohnung gefahren und hörte schon aus seiner Wohnungstür sehr laut Fernseher und habe dann auch so den Briefschlitz ausgemacht und habe reingerufen. Er kam aber nichts. Es lief Tote Halfman, ganz laut, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass er es eigentlich guckt in der Lautstärke. Mhm. Also gut kannte ich ihn dann schon und habe dann durch den Briefschlitz an der Tür, habe dann durchgerufen, seinen Namen, aber da kam nichts. Und dann bin ich wieder zur Einrichtung zurück und habe meinen Kollegen das gesagt und uns ahnte schon Schlimmes und wir sind dann zu zweit dahin. Dann haben wir zuerst die Polizei gerufen, die hat natürlich dann die Feuerwehr gerufen und die haben die Tür aufgebrochen und dann lag er verstorben auf seinem Bett. Mehr weiß ich aber nicht, weil mein Kollege ist da schon ein bisschen erfahrener gewesen und hat mir das abgenommen, weil ich glaube, ich hätte das zu der damaligen Zeit noch nicht ertragen können. Also ich glaube, die Bilder hätten mich verfolgt. Mittlerweile habe ich da schon ähnliche Bilder gesehen und bin da eigentlich auch nicht toll. Aber das, glaube ich, wäre mir nochmal zu hart gewesen. Also mein Kollege musste dann noch seine Hosentasche ausleeren und den Ausweis von ihm rausholen. Aber woran er letztendlich gestorben ist, das haben wir nie erfahren. Kann niemand sagen.
Kommt das oft vor, dass Besucher irgendwann versterben?
Ja, leider schon, weil denn diese Sucht oftmals natürlich auch bestimmte Krankheitsbilder mit sich bringt. Zum Beispiel Krebs. In den fiesesten Formen. Zungenkrebs, Halskrebs, Leberkrebs, alles mögliche. Ich wusste gar nicht, so viele Krebssachen gibt. Und daran muss man ehrlich sagen, sterben die meisten, also die ich bei uns jetzt erlebt habe, an Krebs.
Ist dann wahrscheinlich schon ein Alter, wo man sonst nicht unbedingt verstirbt, oder?
Naja, könnten schon noch ein paar Jahre mehr sein. Also ich glaube, so 10 Jahre früher, würde ich sagen, als jemand, der jetzt nicht trinkt.
Und was macht das mit dir, wenn so eine Geschichte passiert?
Man versucht, das so gut wie es geht zu begleiten, auch denjenigen zu begleiten, in allen Situationen. Das passiert auf einer sehr persönlichen Ebene, auch schon eine liebevolle Ebene. Ich denke auch gerade an einen Kollegen, weil wir auch gerade so einen Fall haben. Und da ist dann halt auch so Sachen, da muss man dann auch mal mehr machen. Zum Beispiel am Wochenende hinfahren und denjenigen besuchen und so. Man nimmt das schon mit nach Hause, aber mit den Jahren wird man auch professioneller und kann damit besser auch umgehen. Man hat ja nicht Schuld dran. Das muss einem auch immer klar sein. Und man hat halt alles versucht, aber...
Wenn jemand ins Krankenhaus kommt, fahrt ihr dann da auch hin und besucht die Leute?
Ja, regelmäßig. Wir bringen den Geld vorbei, wir gehen in deren Wohnung, wir haben auch von unseren Leuten die Wohnungsschlüssel, die sind bei uns verschlossen im Büro. Mhm. Und wenn dann sowas ist, gehen wir hin, packen die Tasche und besuchen diejenigen dann. Mhm. In der Regel alle 2 Tage und meistens der Bezugsbetreuer, aber damit auch mal Abwechslung ist, wenn mal jemand länger im Krankenhaus ist, da hat man nämlich auch einen Fall, der besagte Herr, über den ich vorhin schon erzählt hatte, kann ich auch gleich mal schnell erzählen, und begleiten die. Mhm. Ja, der ist mit dem Fahrrad natürlich auf Alkohol in der Bahnschiene stecken geblieben und hat sich nicht das Schienbein waagerecht gebrochen, sondern senkrecht. Mhm. Also die Ärzte wussten gar nicht, was sie machen sollten. Ne? Weil das alles so zermatscht war, also wie aufgesplittert, als wenn man einen Ast auseinanderbricht, aber längst. Und der lag ja lange im Krankenhaus.
Und kam wieder raus?
Kam wieder raus und... War alles gut, ewig KG, hat dann den nächsten Rückfall gehabt, ist die Treppe runtergefallen, die Schlüsselbein gebrochen und das Jochbein. Und das letzte war Nasenbeinbruch, was er hatte. Also der ist leider durch seine Schlaganfälle und durch seine ganzen, er hat ganz viele Stents im Körper, ist er da sehr beeinträchtigt, ist er kognitiv beeinträchtigt, muss man einfach mal so sagen. Mhm. Ist verzögert oder ja, er wirkt eigentlich wie ein Tollpatsch. Ja, und leider, wenn er dann trinkt, passiert in der Regel eigentlich immer was. Und er steht dann am Montag früh bei uns total zerdroschen, weil er die Treppe runtergeflogen ist und sich gerade aus dem Krankenhaus entlassen hat, weil er Geld für Tabak braucht.
Und macht ihr dann auch, kümmert ihr euch auch um Verletzungen und Wunden?
Nein,
und
so? Nein. Also da machen wir nur Erste Hilfe ja, und dann alles andere Ärzte. Also wir machen auch nichts Pflegerisches, wir machen auch nichts mit Tabletten oder so. Gut, aber bei 2 Klienten auch wieder derjenige, da meinen die... das könnte der alleine und wir wissen genau, das kann der nicht alleine und die anderen auch nicht und dann machen wir das wöchentlich. Mhm. Aber pssst.
Du hast ja vorhin gesagt, der Waldemar, hat sich immer so wenig zugetraut. Der brauchte überall Begleitung, zur Apotheke.
Ich glaube, der hat sich minderwertig gefühlt.
Der Mann war vorher in der Fremdenlegion, war eine absolut harte Kante und trotzdem...
Ist er in der Gesellschaft nicht angekommen. Überleg mal, was das für Kluften sind. Stasi-Knast, dann Fremdenlegion mit allem drum und dran und dann bist du auf einmal... im Schlaraffenland.
Aber also der Typ, der dann sich schon für immer nie was zugetraut hat, weil ich kann mir das aber gar nicht vorstellen. Ne?
Ich glaube, das ist mit dieser Krankheit Polyneuropathie gekommen. Ja, dieses, da war richtig jammerig. Und das muss man aber verstehen, weil wie gesagt, diese Polyneuropathie, ich kann es ja auch nicht so nachvollziehen, das müssen tierische Schmerzen sein. Ne?
Aber wie er so früher getickt hat, das weiß ich jetzt nicht.
Also früher war ein stattlicher Mann mit schwarzen Haaren und einem großen Hund und sah eigentlich ganz schicki aus. Ne? Mhm. Also halt wie man sich einen Koks in den 70er, 80er Jahren vorstellt. Ne? Aber er war, was auch ganz interessant ist zum Schluss, war ja ein unheimlich, ja weiß ich nicht, ich weiß noch, wie ich ihm meine Tochter vorgestellt hatte. Die war da noch nicht mal 1, wie er mit der umgegangen ist, wie lieb, wie... Und er hat auch, da wurde er mal ausgenutzt. Er hat auch in dieser Schule, wo Hilfshausmeister war, da kannte er ein junges Pärchen und die hatten einen kleinen Sohn und die haben ihn halt immer ausgenutzt, auf das Kind aufpassen und so. Aber er hat das immer so toll gemacht. Also so stelle ich mir Opa vor. Und dass er das hingekriegt hat, ne, das hat mich so sehr fasziniert, dass so ein weicher Mensch geworden ist. Vielleicht doch immer war. Ja, und seine harte Schale mal ablegen konnte zum Schluss. Das fand ich ganz faszinierend. Mhm. Und auch, was ich auch interessant fand, auf seiner Trauerfeier, das hat man auch nicht oft, ich war auf Trauerfeier, da war ich auch der Einzige. Ja, das dauert dann 5 Minuten, dann kommt einer, sagt kurz was, nimmt die Urne, zack. Das dauert wirklich 5 bis 10 Minuten. Da war aber seine gesamte Familie da. Diese Trauerfeier war in einem Bestattungsunternehmen, direkt vor Ort. Und das war sehr heiß an dem Tag. Und ich weiß noch, da sagte die vom Bestattungsunternehmen, wenn uns zu warm ist, sollen wir doch in die Kühlkammer gehen. Ne? Haben wir auch gemacht. Ne? Mhm. Jedenfalls, die Familie war total, haben geweint und die waren wirklich ganz doll betroffen. Ja. Mhm. Also die haben den auch sehr gemocht. Hat auch immer viel über seine Familie erzählt, über seinen Bruder und. Mhm. Und Hans Albers wurde gespielt, das hat er sich gewünscht. Das fand ich mal sehr schön. Ne?
Die Familie war dann noch im Osten? Und
die war teilweise im Osten, dann hat die Schwester dahin geheiratet, der Bruder dahin. Und es bestand auch noch Kontakt zu dem einen mehr, zu dem anderen weniger. Mhm. Und die kamen dann wirklich alle zur Beerdigung. Ich hätte es nicht geglaubt, aber wirklich so. Und waren wirklich ganz betroffen und traurig. Und ja, das hat mich natürlich auch sehr gerührt. Ne?
Warum bist du da hingegangen?
Ich denke, das bin ich im Menschen schuldig, mit dem ich was zu tun hatte und den sogar noch gemocht hat. Ne? Ich denke, das ist einfach der Anstand.
Wenn manchmal in anderen oder in Einrichtungen, zum Beispiel der Jugendhilfe, manchmal tauchen so Suchtproblematiken auf, wenn man merkt, als Betreuer, jemand nimmt vielleicht was oder trinkt zu viel, aber man kann es noch nicht richtig einordnen. Was würdest du den Kollegen da empfehlen oder wie geht man damit am besten
um? Also ich würde zuerst einen Termin bei der Suchtberatung machen. Mhm. Ja, das bieten wir als Träger auch an, aber das gibt es, glaube ich, auch ganz viele Sachen, die das anbieten, eine Suchtberatung. Und da werden dann schon die richtigen Fragen gestellt. Mhm. Und die sagen dann auch in der Regel, wie es weitergeht. Entgiftung oder zu uns oder Langzeittherapie. Also Suchtberatung und ganz wichtig, das ist das größte Problem, gerade bei jungen Leuten, das ist die Einsicht. Ja, also man kann mit Leuten, die keine Suchteinsicht haben, kannst du nicht arbeiten. Das wird sehr schwierig. Ja, und wir haben in unserer Gruppe eigentlich schon, da wissen alle Leute, warum sie bei uns sind und wissen ihre Problematik. Und das wissen junge Leute oft nicht.
Hast du noch was zu sagen, Michael?
Ja, sauber bleiben. Alle da draußen.
Ja, vielen Dank für die Geschichte, Micha. Wenn noch weitere Fragen sind, kann man dich über unsere Website erreichen unter socialexpert.link. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Geschichte mit dir.
Okay, ja, sehr gerne.